Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen und einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, bei euch zu sein heute Morgen. Ich freue mich vor allen Dingen mal vor einer Gemeinde zu sprechen, die so zahlreich da ist. Das ist bei uns nicht ganz so üblich. Ich komme aus Dorsten-Wulfen. Das Stadt Dorsten kennt vielleicht der eine oder andere noch, im nördlichen Ruhrgebiet gelegen, aber das Dorf Wulfen ist so 9 Kilometer nochmal nördlich davon, also schon im Münsterland. Dort wohnen wir jetzt seit über 30 Jahren und dürfen seit gut 20 Jahren uns dort auch als Gemeinde versammeln. Das ist sozusagen eine Gemeindegründungsarbeit. Und wenn bei uns alle da sind, dann sind es knapp 20 Geschwister und nochmal 10, 11 Kinder. Deswegen ist es immer schön, wenn man auch eine große Gemeinde einfach mal sieht und dabei sein darf. Deshalb freue ich mich. Herzliche Grüße von unseren Geschwistern aus Dorsten-Wulfen an euch. Wir haben auch einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt, das ist nämlich der Verein für Mission und Diakonie, wo so die ganzen verwaltungstechnischen Dinge drüber abgewickelt werden von den Gemeinden. Da gehört ihr dazu, da gehören wir dazu und ich darf in dem Werk auch noch ein bisschen mitarbeiten. Also, das verbindet uns ein wenig. Ja, ich bin Volker Loh, ich bin mittlerweile 64 Jahre alt geworden durch Gottes Gnade und Güte und bin verheiratet, habe 3 Kinder und 6 Enkelkinder. Das mal so als kleines Feedback und beruflich beschäftige ich mich mit schönen Hölzern. Ich darf so eine Firma leiten, die sich damit beschäftigt, diese Hölzer zu handeln weltweit. Das ist ein bisschen anstrengend, aber das macht trotzdem auch viel Freude. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass heute Morgen die Kinder da sind, hätte ich vielleicht ein anderes Thema gewählt. Aber so sind wir manchmal in unseren menschlichen Gedanken. Denn das Thema, um das es heute Morgen geht, ist total aktuell. Wir merken das gleich. Wir haben bei uns in der Gemeinde immer wieder mal eine Predigtreihe, wo wir uns mit einer Thematik beschäftigen in mehreren Abschnitten oder mit einem Bibelwort in mehreren Abschnitten. Und so haben wir jetzt zuletzt eine Predigtreihe über die 10 Gebote. Und ja, zweimal durfte ich darüber predigen auch, über ein Gebot. Und ich habe jetzt das, was ich zuletzt auch vor gut 3 Wochen bei uns gepredigt habe, heute Morgen auch für euch als Thema einfach mitgebracht. Es geht um das 6. Gebot. So, die Bibelkenner unter uns sagen jetzt sofort, das kenne ich. Die anderen sagen, ja, ich kenne zwar die 10 Gebote, aber welche Reihenfolge sie kommen, weiß ich nicht so genau. Macht nichts, wir können nachschlagen. Wir finden das im 2. Buch Mose in Kapitel 20. Und da geht es um den 13. Vers, da steht nämlich dieses 6. Gebot. Es sind nur 4 Worte, aber 4 Worte, die sehr inhaltsvoll sind letztendlich. Ich lese vor aus 2. Mose Kapitel 20, Vers 13, da heißt es, du sollst nicht töten. Jetzt denkt ihr auch, meine Güte, jetzt wisst ihr warum. Ich gesagt hätte, wenn ich wüsste, dass die Kinder da sind, hätten wir vielleicht ein anderes Thema heute Morgen gewählt. Aber ich glaube, das ist doch sehr relevant für uns. Dieses 6. Gebot besteht aus diesen 4 Worten, du sollst nicht töten. Oder die moderneren Übersetzungen, auch die NEU übersetzt, du sollst nicht morden. Im Hebräischen steht hier das Wort Ratzach. Und das lässt sich in vielfältiger Weise übersetzen, unter anderem mit Töten, mit Morden, mit Umbringen oder Ermorden. Wobei man, wenn man dann so ein wenig in einem hebräischen Wörterbuch mal nachschlägt, ich kann also kein Hebräisch, aber ich nutze dann die Möglichkeiten des Internets sehr gerne, und da steht dann auch, dass man dieses Wort wirklich mit Morden am ehesten übersetzt. Dabei geht es aber um ein Verbrechen. Und mit Töten kann man es genauso übersetzen, dabei geht es dann, jemanden sterben zu lassen. Nun, wenn wir diese 4 Worte uns anschauen, dann ist es eigentlich klar, was da drin steht, denke ich. Mit Morden oder Töten ist es so, das ist verboten. Wobei, wenn wir die Bibel weiter betrachten, stellen wir fest, dass an einzelnen Punkten das Töten erlaubt ist. Und deshalb finde ich es gut, diese Unterscheidung zwischen Morden, wo es um ein Verbrechen geht, und Töten zu machen, wobei beides ja mit diesem Satz oder mit diesem Wort hier gemeint ist. Das Töten ist zum Beispiel von Tieren erlaubt. Das gibt Gott uns Freiheit für, auch für die Opfertiere. Wir haben es ja gerade im ersten Teil unseres Gottesdienstes mit den Passahlamm zum Beispiel betrachtet. Da erlaubt Gott, dass wir Tiere töten dürfen oder auch zum Verzehr dürfen wir sie töten. Aber in der Bibel wird auch das Töten von Menschen an einzelnen Stellen erlaubt. Dann zum Beispiel, wenn es um Selbstverteidigung geht oder wenn es um einen Verteidigungskrieg geht. Oder es gibt auch die Todesstrafe in der Bibel, wo Menschen getötet werden sollen aufgrund eines Verbrechens. Aber die Bibel sagt eindeutig, verboten ist jede Art von Mord aus Rache oder aus Selbstjustiz oder Lynchjustiz. Das verbietet die Bibel generell. Da ist Gott eindeutig und ganz klar. Ja, und damit ist doch eigentlich dieses Gebot hinreichend erklärt. Das war eine kurze Predigt. Okay. Aber wenn du dich intensiv damit mal darüber nachdenkst und dich damit beschäftigst, was diese vier Worte letztendlich alles beinhalten, dann stellst du fest, das Ganze ist viel komplexer. Das geht viel weiter. Und je intensiver man sich mit diesem Gebot auseinandersetzt, dann stellt man fest, dass sich aus unserem Leben heraus durchaus eine Menge Fragen zu diesen vier Worten ergeben. Und damit wollen wir uns, denke ich, heute Morgen mal ein wenig genauer auch beschäftigen. Denn insbesondere in unserer Gesellschaft wird dieses Gebot gerne an die Seite geschoben. Der Mainstream unserer Gesellschaft nimmt das nicht mehr so ganz genau, was da steht. Und machen wir uns nichts vor, wir als Christen leben in dieser Welt und wir werden beeinflusst von dem, was wir hören, was wir sehen, was die allgemeine Meinung ist. All das beeinflusst unser Denken und auch letztendlich unser Handeln. Und deshalb ist es wirklich sehr ratsam und sehr wichtig, in die Bibel zu schauen, was meint dieser Satz oder dieses Gebot, du sollst nicht töten. Es gibt tatsächlich viele Meinungen zu der Frage eines nicht natürlichen Todes. Grundsätzlich hat Gott uns diese Gebote gegeben. Alle 10 Gebote sind wichtig für ihn. Das Neue Testament bestätigt es, dass das Gedanken sind, die Gott uns als wichtige Informationen mitteilt. Auf der anderen Seite, die Gebote oder die Gesetze zeigen uns nicht, wer Gott ist, sondern sie zeigen Gott in seinem heiligen und in seinem gerechten Denken und mit seinen Forderungen. Wer wissen möchte, wer Gott ist, der muss sich mit Jesus Christus beschäftigen. Da dürfen wir sehen, wer tatsächlich Gott ist. Aber das Gesetz hat Gott uns gegeben, um uns zu verdeutlichen, wie Gottes Gedanken über unser Leben sind, wie unser Leben sinnvoll und richtig gestaltet werden kann. Und damit zeigt uns Gott aber auf der anderen Seite, auch wenn wir ehrlich sind, dass wir zu Übertretungen dieser Gebote neigen, dass es in unserem Inneren etwas gibt, was dagegen rebelliert und sagt, das sehe ich aber anders, lieber Gott. Und so ist es tatsächlich heute in vielen Punkten in unserer Gesellschaft. Und wir müssen als Christen tatsächlich aufpassen, dass das nicht bei uns auch noch irgendwo Raum greift. Die ersten 4 Gebote, die Gott gegeben hat damals dem Mose, beschäftigen sich um das Verhältnis oder unser Verhältnis zu Gott. Und die nächsten 6 Gebote von den 10 beschäftigen sich immer mit dem Nächsten. Mit mir und meinem Verhältnis zu unseren Mitmenschen, zu meinem Nächsten, der ja an meiner Seite steht, aber der auch in meiner Nachbarschaft ist, der in meiner Umgebung lebt. Und diesen Unterschied macht auch der Herr Jesus. Denn die 10 Gebote stehen nicht nur hier im 2. Buch Mose 20 im Alten Testament, sondern der Herr Jesus greift auf diese 10 Gebote in seinen Lehren immer wieder zurück. Und in Matthäus 22, in den Versen 36 bis 40, beschäftigt sich der Herr Jesus mit der Zusammenfassung des gesamten Gesetzes und er macht uns deutlich, dass wir zunächst Gott lieben sollen und dann unseren Nächsten. Das ist unsere Hauptaufgabe in unserem Leben. Und wenn wir jetzt wieder unserem heutigen Text uns zuwenden, dann merken wir, hier in dem 6. Gebot geht es um die Ehrerbietung gegenüber dem Leben, und zwar dem Leben, das Gott geschaffen hat. Und ich möchte unsere Predigt heute Morgen in 3 Grundsätze einfach aufteilen, die uns das deutlich machen. Es ist Gottes Wille, was er hier hat niederschreiben lassen, was er dem Mose sozusagen geboten hat wo er später auch noch das in Stein gemeißelt bekommen hat. Und der erste Grundsatz ist, alles Leben gehört ihm, gehört Gott. Alles Leben gehört Gott ist ein Grundsatz. Und deshalb fängt Gott nicht erst hier im Laufe der Geschichte des Volkes Israel damit an, seine Gedanken mitzuteilen, sondern er hat es viel früher schon gesagt. In 1. Mose Kapitel 9, Vers 6, das ist die Geschichte von Noah, als die Arche endlich wieder Grund gefasst hatte und Noah aus der Arche aussteigen durfte, da lesen wir genau diesen Gedanken, den Gott hier dem Mose dann mitgeteilt hat schon. 1. Mose 9, Vers 6, da heißt es, dass wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen. Wer sich mit der Auslegung der Bibel beschäftigt, weiß, dass es verschiedene Arten von Gesetzen dort gibt. Und hierbei handelt es sich um ein moralisches Gesetz. Hier geht es um Ethik, hier geht es um Moral. Und diese moralischen Gesetze, die Gott im Alten Testament den Menschen mitgeteilt hat, die hat Gott niemals aufgehoben, ganz einfach, weil Gott unveränderlich ist. Seine moralischen Standards und Prinzipien gelten für alle Zeit. Also damals dem Volk Israel gegenüber, genauso wie heute uns als neutestamentlicher Gemeinde. Und im Gegensatz zu den anderen Gesetzen und Geboten, die wir gerade im Alten Testament vielfacherweise finden, das sind sogenannte bürgerliche oder gottesdienstliche Gebote oder Gesetze oder Aspekte, da wird uns in der Bibel mitgeteilt, dass die mit Christus enden, dass sie erfüllt worden sind. Aber alle göttlichen Moralgesetze des Bundes, den Gott mit dem Mose und schon vorher auch mit dem Noah geschlossen hat, werden im Neuen Testament wiederholt. Die 10 Gebote werden im Neuen Testament wiederholt, mit Ausnahme des Sabbatsgebotes. Und somit ist es eindeutig und klar, dass mit dem Kommen des Herrn Jesus diese Gebote nicht überflüssig geworden sind. Gottes moralische Grundsätze ändern sich nie. Sie sind allezeit gültig und auch somit wichtig für uns heute. Und warum das so ist, erklärt ja Gott dem Mose schon damals in 1. Mose 9, denn er gibt eine Begründung, warum ein Mensch, der einen anderen Menschen umbringt, auch getötet werden soll. Und die Begründung, die Gott anfügt, ist, denn Gott hat den Menschen nach seinem Bild gemacht. Also hier sagt Gott ganz klar, wer einen Menschen tötet, der hat ein Ebenbild Gottes getötet. Und wie kostbar und wertvoll ein Menschenleben in den Augen Gottes ist, zeigt sich dann dadurch auch, dass die Strafe, die dafür eine sehr schwere Strafe ist, die man aber auch nicht mit der Möglichkeit eines Sühnopfers oder eines Sühnegeldes bezahlen kann. Bei vielen anderen Gebotsübertretungen war es möglich, dass du ein Opfer bringen konntest, ein Opfertier oder ein Geld bezahlt hast oder was auch immer. Da war es möglich, das zu sühnen, was getan worden ist. Aber wer einen Menschen tötet, wer solch ein Verbrechen tut, der ist nicht frei zu machen von seiner Strafe. Das kann man einfach nicht mit irgendwie Geld oder mit anderen wertvollen Dingen bezahlen. Und damit wird es deutlich, wie kostbar und wie wertvoll ein Menschenleben in den Augen Gottes ist. Noch deutlicher, denke ich, wird das, wenn wir betrachten, was im Neuen Testament uns beschrieben wird. Römer 6, 23 sagt uns ja, der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, Gott möchte nicht, dass ein Mensch tot ist. Aber in den Augen Gottes sind wir durch unsere Rebellion gegenüber Gott tot. Unser Aufstand, den wir damit eigentlich ausführen, dass wir gegen Gott sagen, ich sehe das aber anders. Ich mag das nicht, was du mir da sagst. Oder ich nimm das jetzt mal nicht so genau. Ja? Also das, was die Bibel Sünde nennt, das bedeutet für uns in der Beziehung zu Gott Tod. Und das bedeutet, wir haben uns selbst getötet. Durch unser Fehlverhalten. Aber das ist in den Augen Gottes etwas ganz Schlimmes. Und da hat sich Gott eine Lösung ausgedacht. Jede einzelne Sünde bedeutet für mich den Tod. Aber die Lösung, die Gott sich ausgedacht hat, ist, er opfert dafür seinen eigenen Sohn. Das Höchste, das Kostbarste, das Wertvollste, was er hat, war er bereit, für dich und für mich zu geben. Das macht, denke ich, deutlich, wie wertvoll und wie kostbar du und ich in den Augen Gottes sind. Stell dir mal vor, wenn du der einzigste Sünder wärst, trotzdem hätte Gott seinen Sohn für dich geopfert. Unfassbar, glaube ich. Wenn wir das mal wirklich in seiner Größe, in seiner Tiefe versuchen zu bedenken, dann wird uns deutlich, wie wertvoll das Leben eines Menschen ist. Und somit können wir festhalten, dass das Leben eines Menschen für Gott absolut kostbar, absolut wertvoll und absolut unbezahlbar ist. Das kann man so allgemein sagen, aber wenn du jetzt mal sagst, mein Leben ist für Gott kostbar, wertvoll, unbezahlbar, dann denke ich, wird uns die Größe des Lebens, das Gott uns geschenkt hat, sehr, sehr deutlich und sehr, sehr wichtig. Deshalb kann man diesen Grundsatz festhalten. Alles Leben gehört Gott. Mein Leben gehört Gott. Und deshalb ist es so notwendig, dass ich das Angebot Gottes für mich auch in Anspruch nehme, dass ich Vergebung meiner Schuld, meiner Sünde erfahre. Und der Jesus hat uns den Weg so leicht gemacht und sagt, jeder, der an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, wird errettet werden. Ich denke, das ist auch für jeden von uns heute Morgen neu, wertvoll und kostbar zu überdenken. Habe ich diesen Schritt bereits gemacht? Glaube ich an Jesus Christus? An Jesus Christus zu glauben heißt, seine Aussagen und sein Leben, das er vorgelebt hat, nachzuahmen und seinen Aussagen Glauben zu schenken und es in unserem Leben zu verwirklichen. Nichts anderes ist das. Eigentlich auf den ersten Blick sehr einfach. Auf der anderen Seite will Gott uns dabei helfen, dass wir das auch erfolgreich umsetzen können. Jetzt gibt es natürlich die Ausnahme, die ich anfangs schon angedeutet habe, dass es in der Bibel spezielle Hinweise oder Anordnungen gibt, wann ein Mensch getötet werden darf, trotz des Wertes, das das Leben hat. Und dieses wird sogar im Neuen Testament nochmal wiederholt. In Römer 13 geht der Paulus darauf ein und macht das deutlich, dass Gott dem Staat oder den Verantwortlichen eines Staates das Recht und die Aufgabe gibt, Böses zu bestrafen. Und die Grundlage für eine Todesstrafe ist tatsächlich schon in dem Gebot, das Gott dem Noah damals gegeben hat, was ich eben vorgelesen habe, fixiert worden. Und somit ist es tatsächlich das Recht einer souveränen Regierung, das Schwert zu benutzen, um Recht und Ordnung zu erhalten. Nun kann jede Regierung, sofern sie souverän und unabhängig handelt, das selber in seinen Gesetzen festlegen. Wir leben in einem Land, wo das nicht durchgeführt wird. Es gibt andere Länder, wo das gemacht wird. Das müssen wir einfach akzeptieren. Auch wenn in unseren Augen das oft unmenschlich erscheint. Aber es gibt spezielle Fälle, wo Gott das zulässt. Auf der anderen Seite gibt es auch eine klare biblische Basis für Regierungen, wo Gott das nicht zulässt. Das muss man auch deutlich unterstreichen und sagen. Todesstrafe ist nur dann möglich oder dann von Gott genehmigt sozusagen, wenn es sich um Mord handelt. Bei allen anderen Verbrechen ist das nicht angesetzt. Und vor allen Dingen für Privatpersonen gilt dieses Recht in der Regel grundsätzlich nicht, mit einer einzigen Ausnahme, die wir auch in der Bibel finden, wenn es um die Verteidigung meines eigenen Lebens geht, kann es passieren, dass dabei auch ein anderer Mensch getötet wird. Das sind Ausnahmen, absolute Ausnahmen, total begrenzt. Und ich finde, man sollte sich mit diesen Ausnahmen so nicht weiter auseinandersetzen, sondern sie einfach akzeptieren, sie hinnehmen. Viel wichtiger ist auf der anderen Seite, das Leben gehört Gott. Und ich brauche mir um diese Ausnahmen keine Gedanken machen. Wenn ich das Alte Testament lese, gibt es noch viele andere Möglichkeiten der Todesstrafe außer Mord. Da geht es dann zum Beispiel, wird es erwähnt, bei Ehebruch oder bei Inzest oder bei Homosexualität, bei Sodomie, bei Zauberei, bei Götzendienst. Alles das soll mit dem Tod des Menschen, der das vollführt oder vollzieht, bestraft werden. Dritte Mose 20 drittes Buch Mose 20, da finden wir so einige Hinweise. Es gibt sogar, wie ich das vorbereitet habe, habe ich noch einen Hinweis gefunden. 5. Mose 21, da geht es um einen rebellischen Teenager, der sich nicht der elterlichen Autorität unterordnet. Selbst der sollte getötet werden. Diese Anordnungen betreffen aber das Alte Testament. Und die sind aufgehoben und erfüllt in Christus. Also, ich weiß, ich habe genauso gelacht, wie ich das gelesen habe. Ich habe an meine Kinder gedacht, die sind jetzt erwachsen, aber es gibt so manche Situationen. Nein, aber das ist Altes Testament, das müssen wir ganz klar sehen. Es gibt also tatsächlich nur noch diese einzige Möglichkeit bei Mord, die auch im Neuen Testament wiederholt wird. Soweit zu diesem ersten Grundsatz, dass alles Leben Gott gehört. Das zeigt uns den Wert des Lebens. Der zweite Grundsatz, den ich erwähnen möchte, ist, wer gibt und wer beendet das Leben? Dieser erste Grundsatz macht uns eigentlich nur deutlich, wie kostbar unser Leben ist. Alles Weitere, was in der Folge ich darüber jetzt auch erzählt habe, tangiert uns ja oft gar nicht. Aber jetzt kommen wir schon viel näher an unser persönliches Leben. Wer gibt und wer beendet das Leben? Nun, die Bibel ist da eindeutig und lehrt, dass nur Gott das Recht hat, das Leben zu beenden. Ob in der Beurteilung oder ob in der Gnade oder ob in anderen Absichten, niemals macht Gott einen Fehler, wenn er das Leben eines Menschen beendet. Das ist die logische Konsequenz aus der Gewissheit, dass Gott Leben gibt, aber auch Gott Leben beendet. Dazu lesen wir im 5. Mose, Kapitel 32, Vers 39. Seht ihr nun, dass ich es bin, ich und kein Gott neben mir. Und jetzt kommt es. Ich bin es, der tötet, und ich mache lebendig. Ich habe verwundet, und ich bin es, der wieder heilt. Aus meiner Hand rettet euch keiner. 5. Mose 32, Vers 39. Ich lese hier meistens nach der NLT-Übersetzung, weil die ein bisschen kommunikativer ist. In der Elberfelder steht es etwas komplizierter manchmal. Das ist meine Studienbibel, das andere ist die, die ich zum Weitergeben oft benutze. Andere Bibelstellen sagen genau das Gleiche. In 1. Samuel 2, Vers 6 heißt es, der Herr tötet und der Herr macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. Oder Psalm 90, den viele von uns ja kennen, weil es so ein Lieblingspsalm ist, den Mose gedichtet hat, Psalm 90, Vers 3. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehre zurück, ihr Menschenkinder. Es macht uns deutlich, Gott ist der, der das Leben beendet. Geben und Beenden des menschlichen Lebens gehört allein zu dem Vorrecht Gottes. Es ist richtig, dass Gott, ich habe es eben kurz erwähnt, die Verantwortlichkeit zur Bestrafung oder zu Kriegen, der Verteidigung, auch an menschliche Regierungen delegiert hat. Aber vom Grundsatz her ist es Gott, der sagt, jetzt beginnt ein Leben oder jetzt endet das Leben. Und Gott, es geht noch weiter, hat nicht nur das Recht, denn das zu sagen, dass das Leben beginnt oder beendet, Gott legt auch den Zeitpunkt fest, wann das sein soll. Prediger 3 kennen wir vielfach, wo es darum geht, alles hat seine Zeit. Und wo der Prediger verschiedene Punkte aufzählt. Und da wird auch aufgezählt, dass Gott eine Zeit bestimmt hat, wo das Leben beendet sein wird. Das macht deutlich, dass Gott dieses Recht hat, diesen Zeitpunkt festzulegen. Soweit gehen wir sicherlich noch gerne mit. Aber jetzt wird's ernst. Jetzt betrifft es unser Leben. Mein Leben vielleicht. Denn das führt uns zu zwei weiteren Themen, die in unserer Gesellschaft total präsent sind. Das erste ist die Abtreibung. Der Mensch entsteht nicht erst bei der Geburt, sondern bereits bei der Zeugung. Das macht uns doch deutlich, wenn Gott das Leben schenkt, dass wir Menschen keine Verfügungsgewalt über dieses Leben haben. Aber heute ist es in aller Munde die Selbstbestimmung des Menschen. Ich habe zu sagen, was passiert. An dem Punkt stehen wir im Widerspruch zu Gott. Jetzt glaube ich, dass ihr alle wahrscheinlich heute Morgen sagt, ja, Abtreibung ist Mord. Das geht nicht. Gut, da gehen wir noch mit überein. Aber wir müssen den Standpunkt auch gerne vertreten, wenn wir danach gefragt werden oder wenn es sich vielleicht mal in einem Gespräch so ergibt. Das ist total wichtig. Aber der zweite Punkt, der uns da jetzt anfängt zu berühren, das ist die Euthanasie. Das ist sozusagen der Punkt, wo ein in Anführungsstrichen nicht mehr lebenswertes Leben zu beenden ist. Und wie aktuell das ist, habe ich gerade heute Morgen gehört. Wenn ich unten im Auto unterwegs bin, habe ich meistens WDR 2 am Laufen, so im Hintergrund. Selten höre ich dazu. Aber genau heute Morgen ging es um dieses Thema, die Unterstützung beim Suizid. Es ist erschreckend, wie weit unsere Gesellschaft heute an diesem Punkt ist. Es wird sozusagen schon als selbstverständlich eigentlich hingestellt. Unsere Nachbarländer Belgien, Niederlande ist das total üblich heute. 10% der Todesfälle sind durch den begleiteten Suizid heute dort festgestellt worden. In unserem Land diskutiert man sehr heftig um diesen Punkt, auch das Ende des Lebens selbst zu bestimmen. Aber schauen wir uns das Wort einfach mal an. Euthanasie bedeutet rein sprachlich der gute Tod oder der einfache Tod. Oder konsequenterweise sagt man oft ein gnädiger Tod. Aber wenn der beeinflusst wird durch mein Handeln oder durch das Handeln eines, den ich beauftragt habe, ist es nichts anderes wie ein gnädiges Töten. Und da stellt sich die Frage, ist das Töten aus Mitleid in irgendeiner Form besser als ein anderes Töten? Merken wir, dieses Gebot, das Gott uns gibt, du sollst nicht töten, berührt dein und mein Leben sehr, sehr nah oftmals. Und wenn wir über die Fälle nachdenken, worum es dann konkret immer geht, die dann immer genannt werden, dann geht es oftmals, dann wird appelliert an unsere Mitmenschlichkeit, an unsere Gefühle. Ja, weil ein Mensch einfach unheilbar krank ist, sollte man da nicht die Gelegenheit geben, das Leben zu beenden? Merken wir, dass dieses Gebot auch für unser Leben vielleicht oder das Leben unserer Eltern Fragen aufwirft, auf die wir keine leichte Antwort finden? Ich denke, da sollten wir ehrlich sein. Aber wir dürfen, wenn wir mit Jesus leben, gewiss sein, dass unser Herr an unserer Seite steht, dass er unsere Probleme total gut versteht, die wir vielleicht auch in unseren Gedanken dann manchmal haben. Und es gibt eigentlich nur eins, was wir dann tun können, ihm das zu sagen, ehrlich zu sein und zu warten, bis wir eine Antwort von ihm haben. Denn der Grundsatz Gottes heißt, du sollst nicht töten. Und ich füge gerne an dem Punkt aber auch noch einen anderen Gedanken an, wenn es falsch ist, ein Leben vor der von Gott festgelegten Zeit zu beenden, ist es dann nicht vielleicht auch falsch, ein Leben über die von Gott gesetzte Zeit hinaus zu verlängern? Auch das tangiert unser Leben mehr und mehr. Es geht um das Leben, das Gott geschenkt hat. Und es geht um Zeitpunkte, die Gott für unser Leben eigentlich vorgesehen hat. Und es gibt heute unglaublich viele Möglichkeiten, auch ein Leben medizinisch zu verlängern. Und dann stellt sich die Frage, wie können wir diese göttlich bestimmte Zeit zum Sterben für uns oder für einen uns nahestehenden Menschen tatsächlich erkennen? Auch das ist eine Frage, wo es keine universelle Antwort drauf gibt. Auch da, denke ich, ist es gut, dass wir das ganz offen mit unserem Herrn besprechen. Dass wir uns aber vielleicht auch bei Zeiten um dieses Thema Gedanken machen. Und da war ich so dankbar, dass heute Morgen in dieser Radiosendung jemand war, der sagte, es gibt auch heute gute Möglichkeiten, wo ich das ja in Anführungsstrichen auch festlegen darf durch eine Versorgungsvollmacht oder diese Dinge, wo ich mir bei Zeiten dazu Gedanken machen darf. Das ist kompliziert, das ist nicht einfach, weil es geht um das Ende meines Lebens, wenn ich mich damit beschäftige. Aber ich kann eigentlich nur dazu raten, und da gibt es auch viele Christen, die sich damit beschäftigen und da auch fachlich sehr gut beraten können, dass wir das bei Zeiten doch irgendwie in Angriff nehmen. Denn wir merken, das sechste Gebot fordert uns doch heraus, über Fragen nachzudenken, die wir zunächst gar nicht damit im Zusammenhang sehen. Wichtig bleibt, dass auch Euthanasie für einen Christen per Definition außer Frage steht. Deshalb nochmal der Grundsatz, der zweite Grundsatz, wer gibt und wer beendet das Leben? Denken wir darüber nach. Schauen wir in die Bibel, da gibt es eine eindeutige Antwort, es ist Gott. Und diesem Willen Gottes sollte ich mich auch für mein Leben unterwerfen, beziehungsweise mich dort unterordnen und ihn akzeptieren. Und ich möchte noch einen dritten Grundsatz zu diesem Gebot definieren, der lautet, wo beginnt das Töten oder das Morden? Und das ist interessant, wenn wir die Aussagen des Herrn Jesus im Neuen Testament dazu auch noch betrachten. Grundsätzlich heißt es eigentlich, oder es spielt in unseren Gedanken so der Satz, ja, Mord, das ist dann, wenn eine Leiche da liegt. Dann ist jemand ermordet worden. Ja, das kennen wir ja alle aus den Krimis. Hoffentlich nicht aus dem realen Leben. Aber das ist Mord, das ist Tötung. Auch die Themen, die ich gerade schon angeschnitten habe, auch da geht es um das Töten. Aber der Jesus geht einfach sogar einen Schritt weiter. Und da ist es interessant, was er in Matthäus 5 uns da mitgibt und sagt. Denn Morden oder Töten beginnt schon da, wo ich in meinen Gedanken oder auch mit meinen Worten es ausdrücke, dass ich jemand hasse. Matthäus 5, 21 bis 23. Oder da, wo ich zornig auf ihn werde und ihn beleidige. Ich lese mal den Vers 22 nach der NEU-Übersetzung uns vor, Matthäus 5, 22. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Harte Worte, die unser Herr gesagt hat. Wie ich das gelesen habe bei der Vorbereitung, fiel mir sofort ein, oh, heute Abend oder was weiß ich, ich war gerade nach Hause gekommen oder war ja, abends zu Hause auf der Autobahn, da hat mir doch einer so richtig schön so mich ausgebremst. Ja? Ich fahre gerne flott und der zog auf einmal da raus. Dann kam so dieser Satz, du Idiot. Merken wir, wie schnell ich dabei bin, so etwas zu sagen oder zu denken, wo der Jesus sagt, mein lieber Freund, das möchte ich nicht. Und da geht es darum, dass der Herr Jesus mein Denken verändert. Das geschieht nicht von alleine. Da fordert er mich auf, aktiv mit dran zu arbeiten. Das fängt damit doch vielleicht an und ich versuche es mehr und mehr, jeden Morgen in mein morgendliches Gebet mit einzupacken. Herr Jesus, hilf mir auch an dem Punkt. Das kriegt ja kein anderer mit. Das hat sich nur in meinen Gedanken abgespielt. Ja? Den anderen kannte ich ja noch nicht mal. Aber der Jesus sagt hier ganz klar, der gehört ins Feuer der Hölle. Das heißt, der gehört getötet. Der Mord, den ich vorher begangen habe, oder das Töten, war in meinen Gedanken. Manchmal vielleicht sogar in meinen Worten, dann kriegt der andere sogar mit. Und deshalb, wenn ich durch Worte oder Gedanken oder Taten eine Beziehung töte, dann ist das in den Augen unseres Herrn der erste Schritt zum Mord. So knallhart definiert der Herr Jesus das. Und das ist echt herausfordernd für dich und mich, denke ich. Und da sind wir wahrscheinlich alle tagtäglich irgendwo gefordert. Und deshalb soll ich viel mehr daran arbeiten, dass in meinen Gedanken, aber auch in meiner Tat, Beziehungen durch die Liebe des Herrn Jesus geprägt werden. Denn dann komme ich nicht erst in die Versuchung, mich in der Weise über jemanden zu ärgern und vielleicht auch noch zu äußern, dass es den Ansatz von Tötung hat. Deshalb, denke ich, können wir das zusammenfassen und wir merken sofort, dieses einfache Gebot, du sollst nicht töten, bestimmt mein alltägliches Leben. Deshalb als Fazit möchte ich das zusammenfassen. Der erste Gedanke ist tatsächlich, woher bekommt ein Mensch seinen Wert? Und hier bemerken wir, warum es in unserer Gesellschaft so krank ist mit diesem Thema. Du sollst nicht töten. warum so viele dumme Gedanken aufkommen, warum man sich auch versucht, mit Gesetzen über etwas hinwegzusetzen, was Gott angeordnet hat. Woher bekommt der Mensch seinen Wert? Wenn ich Gott auf die Seite schiebe, wenn ich sage, alles ist Zufall, wenn ich sage, auch ich, mein Leben ist ein Zufallsprodukt der Evolution, dann hat mein Leben keinen Wert und das Leben meines Nächsten auch nicht. Weil dann fehlt der Wertgeber in unserem Leben. Und deshalb sind die Menschen heute geneigt, den Wert ihres Lebens in ihrer Leistung, in ihrem Besitz oder in ihrem Ansehen bei anderen Menschen zu definieren. Kennt ihr ja alle aus der Werbung so, mein Haus, mein Boot, mein Pferd, ja? Und was weiß ich, was noch alles. Aber wir wissen doch auch, wie vergänglich das ist. Wie schnell kann alles das zunichte sein? Das ist doch kein Wert in dem Sinne. Die Wahrheit ist, weil Gott den Menschen gewollt und geschaffen hat, ist er von Anfang bis zum Ende wertvoll, einzigartig. Es ist Gottes Schöpfung. Und es ist ein Geschenk von Gott, wenn ich das so erkennen und annehmen darf, wofür ich ihn auch jeden Tag neu eigentlich danken soll. Und ich habe es eben erwähnt, der eindrucksvollste Beweis unseres Wertes ist das Handeln Gottes in Jesus Christus am Kreuz. Wo der Jesus dich und mich aus der Hand des Teufels freigekauft hat durch sein Leben, das er hingegeben hat, das er geopfert hat. Denn was soll dir oder mir eigentlich Wert geben? Die Sünde hat doch dafür gesorgt, dass ich wertlos geworden bin. Dass ich mich distanziert habe von Gott. Und das geht allen Menschen so. Da gibt es keine Ausnahme. Und daher kennt der Mensch ohne Gott den Wert seines Lebens heute nicht mehr. Doch Jesus hat am Kreuz den Preis für dich und mich bezahlt und damit uns unsere Würde und unseren Wert gezeigt. Und ich hoffe, dass das jeder von uns auch als selbst erfahren hat und weiß, wie kostbar du bist in den Augen Gottes. Aber das gilt nicht nur für dich und mich, das gilt wirklich für alle Menschen, egal ob sie alt sind, ob sie jung sind oder auch ungeboren sind. Ob sie gesund oder behindert sind, ob sie arm oder reich sind, ob sie sozial ausgegrenzt oder ob sie angesehen sind. Jeder Mensch ist kostbar und wertvoll in den Augen unseres Gottes. Und das ist die Ethik, die wir als Christen vertreten sollten. In dieser Welt, die diese Ethik mehr und mehr auf die Seite schiebt. Es ist für uns wichtig, dass wir ein Zeugnis in dieser Welt darstellen, indem wir das vertreten. Wir glauben, dass Gott gut ist und dass das Verhalten, das er von uns fordert, also wo er seine Gebote formuliert, dass das richtig ist. Wir glauben aber auch, dass das, was Gott verbietet, dass das auch richtig ist und nicht unser Leben einschränken möchte, sondern uns zu dem versprochenen Leben in der gesamten Fülle führen will. Das geht nur, wenn ich mit Jesus lebe. Natürlich muss uns auch klar sein, dass es Widerspruch erzeugt. In unserer heutigen Gesellschaft sind all die Punkte, die ich eben auch angeschnitten habe, wenn wir sie aus dem Standpunkt der Bibel heraus versuchen zu beantworten und zu bejahen, findet das keine Anerkennung mehr, neben vielen anderen ethischen Geboten und Gesetzen. Dann sind wir Außenseiter. Aber was machen wir damit? Ziehen wir jetzt den Kopf ein und ducken uns? Nein, ich denke, die Moral ist für uns Christen untrennbar mit Gott und mit seinem Wort verbunden. Und diese Spannung muss ich aushalten, denn hier geht es wirklich um die Frage, wem folge ich? Meinem Verstand oder meinem Gefühl, was von außen von unseren Mitmenschen beeinflusst wird, oder vertraue ich Gottes Wort? Und ich wünsche euch und wünsche mir, auch in der neuen Woche, die jetzt vor uns liegt, dass wir Gottes Wort vertrauen. Dass das, was ihr hier oben stehen habt, Gültigkeit auch in dieser Woche für dich und mich hat. Gottes Wort besteht in Ewigkeit. Also lasst uns versuchen, danach zu leben. Das wünsche ich jedem von uns. Amen.